Ja, ich fand, dass es recht gut passte bei dem sechsten Kapitel von Römer. Und ich hatte eigentlich zu jede der vier Kapitel, die wir jetzt miteinander betrachten, eine Strophe herausgesucht und da mal zugeordnet. Nun kennen wir die Melodie ein wenig, ist auch noch sehr bekannt. Und dann können wir vielleicht morgen noch einmal oder übermorgen dann weiter eine Strophe singen. Vielleicht noch kurz vorweg, wir haben gestern schon dieses Buch angesagt, auf der Suche nach Erleuchtung fand ich das Licht. Und ich habe kurz angedeutet, wie sehr der tibetische Buddhismus und Buddhismus generell ein sehr ausgeklügelte, philosophisch tiefgreifende Lehre ist. Aus Perspektive Gottes ist es eine teuflische Lehre. Warum? Weil Gott absolut ausgeklammert ist. Absolut. Das wird auch belegt, auch philosophisch. Man würde sagen können, wenn man die Religionen auf einer Linie stellen würde, dann würde Christentum und Buddhismus am weitesten voneinander entfernt sein. Und das wurde jetzt in dieses Zeugnis jetzt auch bewusst, dass da die Geister sich schieden. Als dieser Mann den Namen Jesu Christi nannte, laut in der Öffentlichkeit, und dann über ihn buchstäblich sofort die Hölle ausbrach. Es ist unglaublich, aber so ist es. Weil da wurde dann deutlich, dass diese andere Seite, das heißt von der Lehre her, und man versucht in Tibet eben diese ganz große Hochebene, diese Lehre des Buddhismus hochzuhalten. Und da hat man Angst, dass eine andere Lehre, spricht im Christentum, diesen Burg zerstören könnte. Das ist natürlich auch teilweise so, und das war diese Angst ja bei den Juden auch und nach wie vor viel bei den Juden der Fall, dass sie einfach Angst hatten, dass ihr Gesetz gestürzt werden musste und würde durch Paulus. Nun, wir sind dabei, die Kapiteln 5 bis 8 aus dem Römerbrief zu betrachten. Ich habe gestern diese Einteilung von Römer 5 bis 8 nach Watchman Nee betrachtet und hat gesagt, Kapitel 5 aus seiner Sicht betrachtet der Mensch in Adam, dann Kapitel 6 der Mensch in Christus, Kapitel 7 der Christ im Fleisch und Kapitel 8 der Christ im Geist. Natürlich ist die ganze Sache, funktioniert es? Die ganze Sache sind pauschale Überschriften, aber es hilft ein wenig, eine Einteilung zu finden. Und vor allen Dingen über die Zuteilung von dem siebten Kapitel gehen die Meinung der Ausleger sehr weit auseinander. Aber da werden wir dann übermorgen auch zu sprechen kommen. Römer Kapitel 6, da geht es um den Mensch in Christus, und das alles, die Grundlage von dem Römerbrief gegeben, die gewährte Gerechtigkeit, und aufgrund der gewährten Gerechtigkeit kommen nun zwei Fragen in Kapitel 6 auf: Sollen wir in Sünde verharren? Und zweitens, sollen wir weiterhin Sünde tun oder sündigen? Und wir wollen diesen ersten Teil von heute Nachmittag in zwei Teilen teilen. Erstmal dieser angenommene Einwand, die dann folgt auf Kapitel 5, und dann die Bedeutung der Taufe, was bis Vers 14 reicht. Ich bete noch. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir von dir Hilfe bekommen durch deinen Heiligen Geist. Und darum bitte ich auch, dass du uns hilfst, diese Versen von Paulus richtig zu verstehen. Bitte dich, Herr, gib uns da dein Geleit. Amen. Es ist so, dass auch Petrus in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 16 sagte, in allen Briefen des lieben Bruders, Paulus, sind einige Dinge schwer zu verstehen, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Paulus sagt zwei Dinge aus, eigentlich drei. Erstmal, indem er Paulus als einen lieben Bruder darstellt, ist jede Feindschaft, es war ja in der Apostelgeschichte auch dargestellt, dass sie einen Knatsch hatten, in Galater Kapitel 2 auch deutlich dargestellt. Aber nun war alles das belegt und abgelegt, er ist lieber Bruder genannt hier. Und dann sagt Petrus, einiges ist schwer zu verstehen. Das kann man durchaus auch sagen. Wenn man in den Römerbrief richtig einsteigt, ist nicht leicht auf Anhieb zu verstehen. Aber wir gehen davon aus, dass der Heilige Geist so wirkt und uns so hilft, dass jeder auf dem Stand, wo er steht oder sie steht, etwas mitnehmen kann. So ist die Lehre auch geartet. Wir müssen nicht gleich alles verstehen. Und überhaupt, es geht auch nicht nur ums Verstehen, dass man technisch weiß, was da gemeint ist, sondern dass diese Lehre tatsächlich die Glaubenslehre darstellt. Es geht um Glauben. Aber diese Glaubenslehre wird von Paulus sehr detailliert und sehr genau dargestellt. Drittens, aus diesem, was Petrus hier sagt, ist, dass diese Briefe des Apostel Paulus sich zu den Schriften zählen. Also hat Petrus schon über die Briefe gedeutet, dass sie zu den Schriften zählen. Es ist unglaublich, dass damals das schon bewusst war, dass diese Briefe die Ebene der Offenbarung Gottes hatten. Und deswegen müssen wir das betrachten, denn die Offenbarung Gottes wurde dem Paulus auf außergewöhnliche Art und Weise zuteil. Kurz dargestellt, noch Kapitel 5, die letzte Verse, 20 und 21, weil nun die Gnade überströmend geworden ist, also jetzt geht er wieder ein bisschen spinnen hier, herrsche sie, das heißt die Gnade über die Sünde, durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also die Gnade herrscht nun, so Paulus am Ende des fünften Kapitels. Und nun kommt dann, Anfang Kapitel 6, diese Frage auf. Ein Einwand. Was sollen wir nun sagen? Entschuldigung, ich weiß nicht, warum der einfach losgeht hier. Dann seht ihr, wo nun die Sünde, ihr Leute, geht hier auch weg, oder? Ist unglaublich. Wo die Sünde ihr Vorgestalt gewonnen hat, ihr Vollgestalt gewonnen hat und dadurch die Gnade überströmend geworden ist, hat Paulus klar gemacht in Römer 5, Vers 20, sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger, also überströme? Ein menschlich nachvollziehbare Frage. Paulus hat ja gesagt, wo die Sünde sehr groß wird, ein Vollmaß einnimmt, da wird die Gnade überströmen. Also dann nur sündigen, damit wir noch mehr Gnade haben. Dieser Gedanke war ein menschlich nachvollziehbar. Aber Paulus muss natürlich darauf ganz konkret antworten. Still. Also, ich habe schon gesagt, dass die Auslegung von Erich Schnepel mir dabei geholfen haben, auch die Vorbereitungen hier zu machen. Und der spricht von der Dämonie der Menschheitsgeschichte und sagt, jene dämonische übermenschliche Gesamtweltmacht wird unter dem Gesamtbegriff die Sünde zusammengefasst. Die Sünde also nicht nur als eine Tätigkeit unsererseits, sondern als eine Macht, die dämonisch ist, über die Menschen herrscht wie eine Diktatur und die Menschen in ihren Griff oder in Gefangenschaft nimmt oder genommen hat. Die Menschheitsgeschichte ist wirklich von einer Dämonie durchwaltet, sagt er, die in unserer Generation den Höhepunkt erreicht hat. Jesus und die ersten Christen haben für die Wirklichkeit der dämonischen Kräfte einen klaren Blick gehabt. Die unheimliche Wirklichkeit des Lebens hat uns von der übermenschlichen, dämonischen Mächten überführt. Nun, dass man von Dämonen redet, das ist gar nicht in, allgemein nicht. Andererseits tut man damit spielen, Kinder spielen damit, in ihre Computer spielen und überhaupt mit Halloween werden ja die Geister gefeiert und so weiter. Man erkennt es ein Stück weit an, aber dass es so eine Wucht und so eine Bosheit einnimmt, wie die Schrift deutlich macht, das ist uns nicht bewusst oder zu wenig bewusst. Und ehrlich gesagt ist es interessant, dass eben diesen Erich Schnepel das jetzt hier aufdeckt. Die Menschen mehren sich. Mehrten sich, die, also ich lese aus 1. Mose Kapitel 6, wo die Krise der Menschheit in erste, ja, man könnte sagen, nach dem Sündenfall auf eine andere Art und Weise nochmal aufgedeckt wird. Sie mehrten sich. Die Gottessöhne, die meisten deuten das als Engel, sahen die Schönheit ihrer Töchter, das heißt die Töchter, die Menschen, und nahmen sich zu Frauen. Da zog Gott seinen Geist zurück, weil die Menschen Fleisch sind. Es wurden die Riesen auf Erden geboren, das sind die Helden der Vorzeit, Vers 5, 1. Mose 6. Da sah der Herr, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da. Also hier wird die Boshaftigkeit der Entwicklung der Menschheit dargestellt. Also eine Krise auch drei und aufgrund dieser Tatsache hat dann Gott den Sintflut geschickt, um diese Bosheit ein Ende zu bereiten. Wir lesen an verschiedenen Stellen, dass also die Bosheit oder das Maß der Bosheit voll werden muss. So offenbarte Gott auch sein Wille über die Entwicklung des Volkes Israel an Abraham und sagt in 1. Mose 15, 16, in der vierten Generation werden sie, das heißt deine Verwandtschaft, nachdem sie nach Ägypten gegangen sind, hierher zurückkehren. Also wieder zum von Gott verheißenen Land oder dahin. Denn das Maß der Schuld des Amorites ist bis jetzt noch nicht voll. Das heißt, hier wird auch ein Grund gesagt, weswegen das Volk Israel, das dort in Kanaan wohnende Volk des Amorites, das heißt der Kanaanites, noch nicht vernichtet worden soll. Weil das Maß der Sünde noch nicht voll ist und es noch nicht so recht ist, dass sie vernichtet werden. Und als sie dann zurückkommen als gesamtes Volk aus Ägypten, bekommen sie dann den Auftrag unter Josua, dieses Volk komplett auszurotten. Nun, das hat mit dem Vollmaß der Sünde zu tun. Ja. Nun gehen wir zurück zu Römer Kapitel 6, Vers 2. Und da sagt natürlich Paulus, dass dieser Einwand hier beschrieben steht, das sei fern. Also das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie sollen wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Nun, da greift er einerseits zurück und andererseits muss er diese Realität, dass der Sünde gestorben sein, weiter ausführen. Weil diese Botschaft muss uns bewusst sein. Zurückgegriffen auf Kapitel 5, da heißt es, durch die Sünde des einen sind die vielen gestorben. 5, Vers 16, zweiter Teil, das Urteil hat von dem einen her zu Verdammnis geführt. Vers 17, wegen der Sünde des einen hat der Tod geherrscht durch den einen. Vers 18, durch die Sünde des einen ist die Verdammnis über alle Menschen gekommen. Vers 21, die Sünde hat geherrscht zum Tode. Also Paulus hat es mehrfach ausgedrückt, wie sehr also die Sünde den Tod bewirkt hat. Punkt. Und dass das durch Christus auf den Punkt gebracht wurde. Nun, der Elberfelder-Übersetzer übersetzt diesen Vers ein klein wenig anders. Da heißt es, auf keinen Fall, wie wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Nun, das üblich englische Übersetzte, God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Der Sünde gestorben zu sein, ist ein neuer Gedankengang, der von Paulus nun entfaltet wird, mit dem hier folgenden Argumente. Ich habe hier gesagt vier Argumente, aber es sind insgesamt acht, aber die ersten vier wollen wir erstmal betrachten, es sind acht Argumente. Römer 6, Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft? Nun wird die Bedeutung der Taufe nun hier angeführt und diese Bedeutung der Taufe bringt verschiedene Argumente mit sich, die uns helfen, dass der Sünde Tod, der Sünde gestorben zu sein, hier begründet. Argument 1. Wenn wir auf Christus Jesus getauft sind, sind wir mit ihm gestorben. Sehr komischer Gedanke. Weil wir die Taufe häufig hast du eine schöne Feier mit ein bisschen Wasser. Wir hatten ja am Sonntag eine schöne Feier bei uns zu Hause im Garten. Unser Hauskreis hat sich getroffen und wir hatten einen Hauskreistag. Wir waren 45 Leute und ein junges Mädel wollte sich taufen lassen. Wir wollen mit diesem symbolischen Akt auch das komplett unter Wasser tun, etwas zum Ausdruck bringen, was mit dem Tod zusammenhängt. Aber erstmal hieß es ja, dass Jesus selbst getauft wurde. Lukas 3, 21, es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf. Und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leibliche Gestalt wie eine Taube und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ein mächtiges Ereignis durch die Wassertaufe, die Taufe des Johannes, ein Taufe der Buße, dass die Sünde erkannt und, wie wir es so salopp sagen, die Sünde dann in der Taufe abgewaschen werden würde, ist ja eines. Aber dann ist hier noch nicht so sehr dieser Todesaspekt angesprochen. Weil gereinigt zu sein wollen wir alle. Klingt ja gut. Später in Lukas Kapitel 12, ab Vers 49, spricht Jesus in anderen Sinne von einer Taufe. Entschuldigung. Da heißt es, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist. Das ist also nicht diese Taufe bei Johannes. Es ist eine andere Taufe. Dass wir die beiden auseinanderholen. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein. Sondern Zwietracht. Das heißt, diese Taufe die hier mit dem Leiden und Tod Jesu zu tun haben, wird eine Entzweiung bringen, eine Unterscheidung der Menschheit. Denn diese Botschaft, dass ein Taufe in Leiden und Tod Erlösung bringt, wird radikal widerstanden werden, widersprochen werden. Und das wusste Jesus. Aber er sagte, diese Unterscheidung muss jetzt stattfinden. Das heißt, diese Botschaft, auch der Taufe, die Symbolik, die tiefere Bedeutung der Taufe, ist eine unterscheidende Bedeutung. Und nicht nur eins, die wir feierlich und locker salopp gestalten. Nein, die Taufe will schon etwas bewusster betrachtet werden. Petrus schreibt auch über die Taufe in 1. Petrus ab Kapitel 3, Vers 20. Da heißt es, in die Arche Noahs wurden 8 Seelen durch Wasser hindurch gerettet. Das Abbild davon errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Nun, durch die Auferstehung Jesu Christi, und nun kommen wir, man könnte sagen, auf die danach kommende Taufe, dass man mit hineingeht, also alle Menschen kamen unter diese Flut, aber Noah hat ja diese Arche gebaut und 8 Seelen gingen mit ihm in diese Arche und wurden gerettet durch dieses Gericht des Wassers hindurch. Nun, das war das Gericht, das mit Wasser geschah. Petrus deutet an, dass das nächste Gericht nicht mehr in Wasser kommt. Gott hat ja versprochen, kein Flut mehr zu geben, sondern in Feuer kommt. Feuer hat mit Gericht zu tun. Gericht wird unterscheiden. Die Schafe und die Böcke werden unterschieden werden bei dem letzten Gericht. Aber auch in dieser Welt wird das Gericht ergehen. Und nun spricht Jesus in diese Taufe, die noch, als er das ausbrach damals, noch geschehen müsste in seinem Tod, dass in seinem Tod das Gericht vollzogen wurde. Da wurde das Gericht über den Satan schon ausgesprochen und ergangen. Nun, das ist ein Bild über diese Arche, die hindurchgerettete, und da die Taufe eine symbolische Bedeutung in Zusammenhang mitgebracht wurde. Römer 6, Vers 4. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Zweiter Argument, wenn wir auf Christus Jesus getauft sind, sind wir mit ihm begraben. Erstes ist, wir sind mit ihm gestorben. Zweiter Argument, wir sind mit ihm begraben. Das musste geschehen, denn auch Jesus starb und wurde begraben. Damit, Römer 6, Vers 4, zweiter Teil, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Drittes Argument, das heißt, der jetzige Zweck von der Taufe auf Christus Jesus ist es, in einem neuen Leben zu wandeln. Ein Leben ohne sündigen zu müssen. Ich sage nicht ohne zu sündigen. Ja? Ohne sündigen zu müssen. Die Möglichkeit ist gegeben durch die Erneuerung, dass wir es nicht mehr tun müssen. Nun müssen wir langsam dahin kommen unter der Begleitung Jesu. Und da werden wir gerade nachher darauf zu sprechen kommen. Das ist der jetzige Zweck von der Taufe auf Christus Jesus. Paulus schreibt, 2. Korinther 5, Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass, Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Diese Tatsache. Jesus ist für alle gestorben, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist das Leben in Neuheit. Nicht mehr sich selbst zu leben, was das Leben in den alten Personen, in den alten Adam und Eva ist, das heißt, nach den eigenen Lüsten und Launen zu leben, sondern zu leben eben für den für uns Gestorbenen und Auferstandenen, für Christus, ihm zu ehren. Das ist die Neuheit des Lebens. Und da ist eine Änderung nötig. Und Paulus hat es erfasst und hat nun gesagt, dass nun dadurch die Liebe Christi anfing, ihm zu drängen. Aufgrund dieser Überzeugung, ja, es war also nicht ein Drängen, was eine automatische Bewegung bewirkte, sondern eine Überzeugung bewirkte in ihm. Und aufgrund dieser Überzeugung fing er an, immer mehr sich selbst zu verleugnen und zu sagen, nicht was ich will, sondern was du willst, Herr, das tue ich. So wie Jesus genau das auch lernen musste im Garten Gethsemane, wo er sagte, Herr, wenn möglich, diese Kelch an mir vorbeigehen könne, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. So musste auch Jesus darin gehorsam lernen, zu dem, was er litt. Das heißt, durch Leiden wird man lernen, nicht sich selbst nur zu folgen, sondern eben ihm zu folgen, Jesus zu Ehre zu leben. Das ist die Neuheit des Lebens zu wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden sind und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Vierte Argument beschreibt den zukünftigen Zweck von der Taufe auf Christi Jesu Tod. Das ist, mit Christi Auferstehung gleichgestaltet zu sein. Das ist, was noch aussteht. Jetzt leben wir in Neuheit des Lebens, ihm zu Ehre. Dann werden wir Auferstehung erfahren und einen neuen Auferstehungsleib haben und in ganz neue Umstände leben können. Und leben, auch tatsächlich leben. Das frühchristliche Glaubensbekenntnis steht in 1. Korinther 15, ab Vers 3. Da sagt Paulus, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass Christus begraben worden ist und drittens, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Diese drei Stufen habe ich ja gesagt. Es geht darum, Christus ist gestorben, ist begraben, ist auferstanden. Wir sind mit Christus gestorben, drückt die Taufe aus. Wir sind mit ihm begraben, drückt die Taufe aus. Deswegen die Symbolik, ganz unter Wasser zu gehen, ist die Symbolik zu sterben. Das will diese Ganzwassertaufe zum Ausdruck bringen. Es geht um diese Symbolik. Es geht ja nicht darum, dass dieser Akt, unter Wasser zu gehen, nun an sich das wirkt. Ja, aber wir stimmen mit der Symbolik, ganz gestorben zu sein, ein, wenn wir das so ausüben. Weil wir drücken damit aus, wir sind mit ihm gestorben und mit ihm begraben. Und wenn wir dann herauskommen, dann schatten wir vor, dass wir auch mit ihm auferstehen werden. Nur die Auferstehung ist da noch nicht da, aber die Möglichkeit, in Neuheit des Lebens zu wandeln. Also nicht mehr mich selbst zu leben, sondern Christus, der für mich gestorben und für mich auferstanden ist. Römer 6, die Reaktion, Vers 6 auf die Taufe. Wir wissen ja, und nun kommen verschiedene Reaktionen, und nun werden wir durch Paulus hier angestachelt zu eigenen Taten. Das sind keine Werke, sondern hier geht es um ein Wissen. Und das Wissen müssen wir sich einprägen, wie Paulus selbst ja auch überzeugt werden musste, dass die Liebe Gottes ihm drängte zu dieser Überzeugung, dass eben eine für alle gestorben ist und alle gestorben sind. Diese Überzeugung musste auch in ihm praktisch wachsen durch ein Wissen. Und viele meinen, wenn wir Christen sind, müssen wir uns nur öffnen und dann kommt Jesus mit seinem Heiligen Geist und so weiter und dann geht alles von selbst. Paulus sagt ganz klar, wir müssen hier ein Wissen entwickeln. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Das fühlen wir nicht. Das Schwein, ja, sagt Luther, ja, das tun wir unter Wasser, aber es kann schwimmen, ja. Es kommt immer wieder hoch. Also wir spüren, dass der Alte immer wieder da ist. Aber nun sagt Paulus, wir sollen wissen, dass das geschehen ist, auf Grundlage von dem, dass Christus gestorben ist und wir mit ihm gestorben sind oder gekreuzigt sind. Damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Ja? Das heißt, dass wir der Sünde nicht dienen, ist nicht einfach ein automatisches Ding, das ist aufgrund von einem Wissen. Also das ist die erste Reaktion. Wisse, dass dein alter Mensch mit Jesus gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet und der Sünde nicht gedient wird. Denn, Römer 6, Vers 7, wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Hier geht es wiederum um ein Argument. Ich habe gesagt, es gibt 8 Argumente. Die ersten 4 sind grundlegend, auch sich auf dieses Glaubensbekenntnis beziehend. Aber hier kommt noch ein Argument. Wenn wir gestorben sind, können wir nicht mehr sündigen. Das ist logisch. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Das ist ganz einfach. Wenn ich tot bin, kann ich auch nicht mehr sündigen. So einfach ist das. Ja, aber nun müssen wir wissen, dass natürlich das alles eine geistliche Botschaft ist. Wir sind geistlich gesehen tot. Und deswegen, wie Paulus es dennoch hier uns einschärfen, ihr seid gestorben, deswegen kannst du nicht mehr sündigen. Das ist eine geistliche Wahrheit. Es gründet sich häufig, oder normalerweise nicht, auf unsere Erfahrung. Weil wir sündigen weiterhin, ja? Aber geistlich gesehen sagt Paulus, pass auf, ihr seid mit Christus gekreuzigt, ihr seid gestorben. Geistlich gesehen ist das so, ist Tatsache. Deswegen ist geistlich Tatsache, dass ihr nicht mehr sündigen könnt. Komisch, oder? Nun geht das Geistliche und die Realität ein Stück weit auseinander und nun will Paulus weiter, erstmal wisst das und übt euch in diesem Wissen. Werdet euch gewiss darüber, dass das mit Christus und seine Kreuzigung zu uns oder für uns zugute geschah. Das ist nicht etwas, was wir tun. Das ist eine Realitätsänderung. Wow, das ist unglaublich, diese Botschaft. Römer 6, Vers 8. Nächste Reaktion auf die Taufe. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Also, erstens ist Wissen, zweite Glaube. Aufgrund der Tatsache, mit Christus gestorben zu sein, dass du auch mit ihm leben wirst. Glaube das. Und ein Glaube ist nicht nur, ich glaube an Christus, sondern ein Glaube ist an eine Tatsache. Die Tatsache heißt, wir aber sind mit Christus gestorben. Das ist eine geistliche Tatsache, eine geistliche Realität. Glaube das. Und dass du aufgrund dieser Tatsache nicht nur mit Christus gestorben bist, sondern auch mit ihm leben wirst. Wow, das heißt, der Glaube verbindet nun das, was noch nicht ist, mit dem, was jetzt werden wird, mit dem, was im Himmel auf uns wartet. Das heißt, dieser Glaube will diese Brücke schlagen zu dem, was noch nicht ist, was noch sein wird, was auf uns in Zukunft wartet. Wunderbar. Zweite Reaktion. Darin sollten wir also tätig sein. Nochmals 2. Korinther 5, Vers 14, die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn eine für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. So sind alle gestorben. Das heißt, damals, als er starb, starb er für alle, für uns alle. Wir sind also damals mit ihm gestorben. Das ist ein Geheimnis, was sehr tief reicht, was sehr weit geht, etwas, was wir mit unserem Verstand nicht fassen können und wo wir nur sagen können, das können wir glaubend annehmen. Das ist damals geschehen. Also wir müssen nicht versuchen, in diesem Sinne mit ihm zu sterben, es ist geschehen. Wir sollen etwas wissen, wir sollen etwas glauben. Und dann geht es weiter. Nächste Reaktion, wiederum ein Wissen. Römer 6, Vers 9. Und wissen, dass Christus, der geht andauernd so auf Dings, wo war ich? Ja. Vers 9. Ja, Vers 9. Und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Nun geht unser Wissen von uns weg, geht zu Christus hin. Wir sollen wissen, dass Christus gestorben ist, drittens, und dass er auferstanden ist und dass der Tod über ihn nicht mehr herrschen kann. Dieses Wissen sollen wir uns einprägen, immer wieder, immer wieder. Das wird auch in einem Glaubensbekenntnis ja immer gesagt. Vers 10, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Das ist etwas, was er tut. Ja? Die Argumente, die ich hier sage, das ist alles, was auf Grundlage von sein Wirken geschah. Und die Reaktionen sind, was wir aufgrund dieser Argumente, was er für uns getan hat, nun anfangen müssen zu tun. Also hier ist wieder ein Argument, Argument Nummer 6. Christus ist für die Sünden von allen Menschen zu allen Zeiten gestorben. Also kommt ihr noch mit? Ist schwer, also, ist schwer. Also ich kann auch nicht dafür, aber die Texte sind so, aber sie sind doch unglaublich. Sie sind unglaublich. Wir werden aufgefordert, auch hier was zu tun. Das ist ja anstrengend, oder? Aber wir müssen immer die richtige Balance haben. Er hat was getan und wir werden aufgerufen zu einer Reaktion. Und Paulus macht das hier ganz klar. Die Balance ist ja ganz ausgewogen. Christus also ist für die Sünden von allen Menschen zu allen Zeiten gestorben. Das ist eine Tatsache. Das ist ein Argument. Und diese Argumente, wie gesagt, müssen wir uns einprägen. Immer, immer wieder. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Römer 6, Vers 10. Wieder ein Argument. Christus lebt jetzt bei und für Gott. Also er lebt dort drüben bei und für Gott. Dann kommt wieder eine Reaktion, Römer 6, Vers 11. So auch hier, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Haltet dafür, also Reaktion 4, dass du der Sünde gestorben bist. Also das ist etwas, was du nicht fühlst, aber so, du sollst, ja, einfach festhalten, dass es so ist. Halte dich dafür. Ja? Also tu so, wenn wie es wäre. Ja? Also das kannst du dir einprägen. Wir sind also als Menschen in der Lage, uns Gedanken einzuprägen und etwas anders zu denken und somit auch etwas anders zu tun, als was wir so spüren, wozu wir getrieben werden. Und wenn wir sagen, wir halten uns dafür, dass wir gestorben sind, dann können wir auch nicht mehr sündigen. Also das sind Dinge, wo Paulus sagt, dazu sollte tätig werden. Vers 2, 11b, und lebt Gott in Christus Jesus? Nopsa. Das heißt, wiederum eine Reaktion, lebe Gott in Christus Jesus, lebe ihn. Also tote Sünde lebe ihn. Eben in diese ganze Ausgewogenheit der Argumente und der Reaktionen muss man es so sehen. Also Martin Luther hat es an einer Stelle gesagt, bete, und das Beten verbindet sich mit dem, was Gott tut, als ob alles Arbeiten nichts nützt und Arbeite, als ob alles Beten nichts nützt. Ich habe das hier an dieser Stelle gesagt, weil er bringt Argumente und wir beten darum, diese Argumente möchten in unserem Leben eine immer prägende Rolle haben. Das ist ein Gebet, das hat Gott alles getan, und das, was Gott alles getan hat, soll in mein Leben jetzt durch und durch prägend sein. Aber Paulus sagt, und auch Luther hier, also arbeitet, haltet euch davor, tu alles daran, dass ihr zu einem Wissen gelingt, dass ihr an einem Glauben festhält, tut alles daran, dass ihr euer Gedanken prägt mit diesen Gedanken, die so tiefgreifend sind, dass wir es kaum verstehen können, aber wenn wir es nicht verstehen, dann glaubt sie. Haltet euch dafür. Haltet fest. Das ist eben diese Aussage, die hier uns gesagt wird von Paulus. Nächste Reaktion auf die Taufe: So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem Leben. Stäbchenleien, lasst die Sünde nicht herrschen, lasst es nicht zu. Tut alles dagegen, wehrt euch. Ist alles nicht so leicht, ja? Wir werden hier irgendwie, wenn wir von menschlicher Perspektive schauen, werden wir ziemlich beschämt. Aber wir müssen jetzt hier alles aus göttlicher Position betrachten. Der eine ganz neue Realität in diese Welt hineingebracht hat. Das ist geschehen. Und wir sollen uns daran halten und wir sollen nicht zulassen, dass die alte Weltmacht Sünde wieder über uns herrscht. Und leistet seine Begierden keinen Gehorsam. Also macht es einfach nicht. Wenn die Begierden hochkommen, dann mach das nicht. Wenn du weißt, das ist nicht gut für dich, dann mach es nicht. Ja, das sagen wir, das ist unmöglich, also, das halte ich doch nicht durch. Das ist doch kein Leben mehr. Ein Stück weit. Das klingt so, wenn es an der Seite steht, dass wir nun mit Christus gestorben sind. Wir werden auch mit ihm leben. Haltet euch dafür. Leistet nun den Begierden der Sünde keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit. Gebt diese Glieder, das heißt mein Leib, nicht einfach hin. Denn alles, was ich an Negativen zu mir nehme oder auch ausübe, das tue ich mit meinem Körper. Meine Glieder packen zu, meine Augen schauen, mein Mund isst. Ja? Ich bringe es da rein. Wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Wenn ich zu viel schaue, ist das zu viel. Ich aber kann mich entscheiden, es nicht zu tun. Das wird hier gesagt, dass durch das, was Christus Jesus in diese Welt gebracht hat, die Möglichkeit zu all diesem Widerstehen und zu all diesem Halten dran, zu dem Glauben und zu dem Wissen nun gegeben ist. Sondern gebt euch selbst Gott hin. Gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Gib dich selbst Gott hin. Gib dich selbst Gott hin. Also das ist keine passive Tat. Das sind alles sehr, sehr klare Aufrufen zu einem aktiven Handeln, zu wissen, zu glauben, dich daran zu halten, zu widerstehen, also Gott sich hinzugeben. Das sind ganz klare Aufforderungen. Denn die Sünde wird nicht herrschen können, über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Hier nun das letzte Argument, das lese ich mit vor der Pause. Weil du nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade lebst, wird die Sünde über dich nicht herrschen. Unglaublich. Bist du unter der Gnade? Bist du unter dem Gesetz? Ich habe ja gestern geendet mit dieser Aussage, dass es zwei unterschiedliche Zeichen gibt. Die Römer, die haben ja ihr Signum gehabt. Und hier kann man die sehen, wie sie so ein Signum haben. Das sind ja solche Pfähle mit dann allerhand Zeichen dran und so weiter, wo sie die Zeichen für ihre Waffengewalt, für ihre Götter, für ihren König oder Kaiser dran haben. Und dieses Signum tun sie in einer Stadt oder in einem Land einprägen, wo sie sagen, das gehört uns. Nun ist das Gesetz auch so ein Signum. Das Volk Gottes, der Juden, hat dieses Signum des Gesetzes fest in ihrem Leben und hat gedacht, damit haben wir das Allerwichtigste, wir haben durch das Gesetz das Zeichen Gottes. Und wenn wir das aufgeben, dann geben wir uns selbst auf und werden dann unter Gottes Errettung weggerissen werden. Das ist, was sie dachten. Nun habe ich gesagt, dass Paulus hier klar macht, dass es eben nun ein neues Signum, ein neues Zeichen aufgerichtet werden kann. Also das eine ist das Zeichen des Gerichtes, das Signum, das andere ist das Zeichen, das Signum der Gnade. Und Paulus hat gesagt, pass auf, das Signum des Gesetzes muss weg. Wenn dieses Signum noch da ist, werden all diese Gedanken, die wir jetzt vorher ausgesprochen haben, zu einer Unmöglichkeit. Denn wenn wir gesetzlich über diese Dinge anfangen zu denken, die Paulus hier alles aufregt, haltet euch dafür, also bleibt davon weg und wisst das alles und so weiter, wie wir doch so vergesslich sind und das alles nicht schaffen. Ja? Wenn wir das alles unter dem Zeichen, dem Signum des Gesetzes sehen, dann sitzen wir hier und dann schlafen wir ein, weil wir sagen, das schaffen wir nicht. Und wir resignieren. Ja, resignieren auf eine negative Art und Weise. Ja? Wir geben auf. Aber wenn wir das Signum der Gnade aufrichten, sagt Paulus, pass auf. Ihr müsst wissen, wenn ihr unter dieses Zeichen steht, dass ihr an der Siegerseite steht für ein absolut neues Leben. Es wird euch gegeben, ihr bekommt Begleitung, ihr werdet geholfen werden, aber ihr müsst euer Teil dabei geben. Ihr müsst also klar machen, dass ihr unter diesem Signum der Gnade steht und wandelt. Denn wie die Römer vorgehen, wenn ein Signum von ihnen weggenommen wird, da werden sie alles tun, dass die Signum da bleibt. Oder wenn ein anderes Signum gesetzt ist, dann treten sie geballt auf und dann werden sie versuchen, das neue Signum wieder zurückzugewinnen. Sprich das Gesetz, sprich die Ordnungen, worin wir unser Leben gestaltet haben. Und mit dem Gesetz ist nicht nur das Gesetz Gottes gemeint, sondern sind alle Zeichen, alle, man könnte sagen, Dinge, die wir uns so ordnungsmäßig zurechtgelegt haben, durch unsere Erziehung, durch unser Volk, durch allgemeine Vorstellungen, christlich oder nicht christlich, all diese Dinge, die prägen uns Und die sagen uns, nun, das in etwa ist gut und das ist böse. Die Signum muss weg und das Signum der Gnade muss aufgerichtet werden. Seid euch darüber im Klaren. Jetzt machen wir 10 Minuten Pause.